Als sie sich auf dem Weg machte und diese Tat vollzogen hatte, hätte sie nie einen Gedanken dran verschwendet, dass Jahrtausende später noch die Menschen von ihr reden. Es war überhaupt nicht in ihrer Absicht, in Erinnerung zu bleiben. Viele Menschen wollen in Erinnerung bleiben, machen Fotos, lassen sich malen oder in Bronze gießen. Andere machen spektakuläre Aktionen, dass sie irgendwo im Buch der Rekorde stehen, in Erinnerung bleiben. In dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, treffen wir eben auf eine Frau, die durch Jesus, durch die Erzählung in bleibender Erinnerung ist. Da ist es nämlich, wo das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus gepredigt wird in aller Welt. Da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und so geschieht's, dass wir heute hier in Marburg im CT von dieser Frau reden. Von dem, was sie getan hat. Aber sie unterscheidet sich von eben den Menschen, die zum Beispiel im Guinness Buch der Rekorde stehen wollen. Sie hat nicht 5000 Fladenbrote in 5 Stunden gemacht, ja, sondern eine Handlung, mit der niemand gerechnet hat. Sie salbte Jesus, um ihre Liebe, ihre Dankbarkeit ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich würde euch gerne mit zurücknehmen in das Umfeld, wo dieses Ereignis stattfand. Ist kurz vor dem Passafest, 2 Tage vorher. Es ist eine große Geschäftigkeit im Umfeld um Jerusalem, in der Stadt selbst. Viele bereiten sich auf dieses Fest vor. Und dann gibt es auch noch andere Gruppen, die sich vorbereiten. Klar, auf das Fest auch, aber sie wollen mit List Jesus eliminieren, ihn ans Messer liefern, ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester. Und da setzt unser Bibeltext ein, den wir hier auch vorne sehen, den ihr gerne mitlesen könnt. Es ist in Bethanien. Jesus war in Bethanien, ist nicht ganz so weit entfernt von Jerusalem, bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Echte Liebe ist verschwenderisch. Im Haus des Simons in Bethanien. Simons gab es viele. In manchen Dörfern, so wird berichtet, soll sogar mehr als ein Drittel der Männer diesen Namen getragen haben. Also wenn man gesagt hat, hier, geh mal zu Simon, ich habe da einen Hammer hinterlegt, hol den mal ab, da musste man schon sagen, welcher Simon das ist. Was weiß ich, Simon der Zimmermann oder Fischer oder Simon Sohn des Josefs oder wie hier Simon der Aussätzige. Damit klar war, in welchem Haus es ist, denn wenn vielleicht so mehr als ein Drittel der Männer in dem Ort als Simon heißen, kannst du morgens anfangen und am Abend weißt du immer noch nicht, wo der Hammer liegt. Also genaue Ortsangabe, auch um zu wissen, aha, wenn jemand nochmal nachfragen will, wo war es denn in dem Haus? Bei Simon dem Aussätzigen. Wir wissen wenig über diesen Mann. Zumindest wissen wir eins, wäre er noch aussätzig, würde das Essen dort nicht stattfinden. Dann wäre es nicht möglich. Vielleicht hat ihn Jesus geheilt. Oder vielleicht ist er schon lange geheilt gewesen und hatte Kontakt zu Jesus, war mit ihm vertraut, ist vielleicht ihm sogar nachgefolgt. Oder vielleicht war er auch schon längst verstorben, aber das Haus trägt immer noch den Namen Simon, Aussätzigen. Gibt es in so manchen Orten, in Dörfern, da wohnt, was weiß ich, irgend so ein Hans Dingsbums, über lange schon nicht mehr, aber ist immer noch der Name von jemand, der irgendwann da mal gelebt hat. Und dort gibt es eine festliche Mahlzeit. Ein Unterschied. Oft saßen sie bei Tisch, bei normalen Mahlzeiten, aber wenn es festlich wurde, dann legte man sich zu Tisch. Ja, um das Essen so richtig schön genießen zu können. Und bei diesem Essen platzt auf einmal diese Frau ohne Namen in diese abendliche Tischrunde herein. Die Frau ohne Namen, sie ist uns hier nicht genannt. Es gibt einen Paralleltext in Matthäus, der fast identisch ist. Da ist sie auch ohne Namen. Und dann gibt es noch einen Bericht von der Salbung in Johannes. Da ist Maria genannt, die Schwester des Lazarus. Aber sie unterscheidet sich ein bisschen. Also man kann es nicht komplett ausschließen, dass es Maria ist, aber man kann auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es Maria war. Frau ohne Namen. Und es ging ja auch nicht darum, dass sie einen Namen hat. Sondern es ging ja darum, um das, was sie vorhatte. Sie kommt herein, war aber nicht unbedingt eingeladen. Und sie scheint es eilig zu haben. Sie geht direkt auf Jesus zu. Sie muss Jesus gekannt haben. Sie muss eine Begegnung mit ihm schon längst gehabt haben. Sie hat eine Absicht. Sie möchte ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Sie möchte Jesus ehren. Und so steuert sie auf Jesus zu. Wohlwissend, wenn sie jetzt zögert, wenn sie jetzt sagt, darf ich rein, habt ihr gerade Zeit? Jesus, hast du Zeit? Vielleicht würden so manche der Jünger oder der Gastgeber auch sagen, Moment mal, falscher Zeitpunkt. Geh bitte. In ihren Händen hat sie ein Alabasterfläschchen, so ein kleines Gefäß aus durchsichtigem Gips oder Glas. Jedenfalls ein Gefäß, wo wertvolle Öle aufbewahrt wurden. Diese Frau hat etwas sehr Kostbares in der Hand. Und die Worte, die da auch verwendet werden, um das zu beschreiben, geben das deutlich wieder. Da ist es zum Beispiel, sie brachte ein Myron mit, ein wohlriechendes Öl, wo normalerweise für die gewöhnlichen Öle ein anderes Wort, für einheimische Öle ein anderes Wort verwendet wurden, Elaia. Also ein Myron, ein wohlriechendes Öl, was in der Regel Importware war. Dann wird hier von der Nade gesprochen. Eine indische Gewürzpflanze, aus deren Wurzeltrieben das Salböl hergestellt wurde, gewonnen wurde. Es wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass es ein glaubwürdiges, ein echtes Öl ist. Also kein Plagiat, nicht irgendwo am Schwarzmarkt erworben, wo das Label zwar stimmt, aber der Inhalt eben nicht. Und deutlich wird nochmal gesagt, es ist kostbar. Ein kostbarer Besitz, eigentlich eine Wertanlage. Später sagen die Anwesenden, es hat einen Wert von ungefähr 300 Denare. 300 Denare, ungefähr ein Jahreslohn. Könnt ihr mal umsetzen, wenn ihr eure Gehaltszettel anschaut. Ja, Jahreslohn von euch, ungefähr der Wert dieses Öls. Sie kam, um Jesus zu salben. Es war natürlich nicht ungewöhnlich, dass bei solch einem Festmahl auch eine Salbung geschah. Salbungen der Füße des Gastes durch die Haussklavin sind bezeugt. Aber auch die Salbung des Hauptes durch vornehme Frauen. Normalerweise wurden eben geschätzte Persönlichkeiten durch dieses Herabträufeln weniger Tropfen gesalbt, ihnen Ehre entgegengebracht. Und der Rest wurde wieder schön mit dem Fläschchen zur Seite gestellt für das nächste Mal. Und das Fläschchen war auch schon so geformt, dass wenig herauslaufen konnte. Und diese Frau, sie geht zu Jesus und zerbricht diesen Flaschenhals und gießt das ganze Öl, dieses wohlriechende Öl, komplett über den Kopf Jesu aus. Sie ehrt Jesus überschwänglich, überfließend, maßlos im positiven Sinn. Und das Besondere hier war eben diese Luxusentfaltung, dass sie alles Jesus gab. Und sie tut es, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. So ungefähr, wenn ich jetzt Jesus wirklich alles gebe, vielleicht oder hoffentlich stellt er dann die Frage und sagt, Frau, was willst du eigentlich? Was soll ich in deinem Leben ändern? Was brauchst du, damit ich dir das geben kann? Aber sie kam nicht mit solchen Gedanken. Sie wollte ihre Liebe zum Ausdruck bringen. An einer Stelle heißt es, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir wissen nicht großartig über die Vorgeschichte dieser Frau. Aber sie wollte Jesus ihre Liebe zeigen, ihre Dankbarkeit. Vielleicht war es für sie auch so eine Art Königssalbung. Könige wurden gesalbt. Vielleicht wollte sie zum Ausdruck bringen, Jesus, du bist wirklich der König der Könige für mein Leben. Dir gehört wirklich alle Herrschaft in meinem Leben. Dich will ich in den Mittelpunkt, in das Zentrum meines Lebens stellen. Könnte auch meinen, vielleicht hat die Frau hier prophetisch gehandelt von sich aus, dass sie vom Geist Gottes getrieben war. Und dass sie zum Ausdruck bringen will, dass Jesus in Jerusalem sterben würde. Also, dass sie eine symbolische Leichnamssalbung vornehmen will. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist derjenige, der dann der Frau prophezeit, was sie eigentlich getan hat. Jesus sagt, es ist eine Deutung auf seinen Tod. Und dieser starke, wohlriechende Duft des Salböls breitet sich im ganzen Haus auf, erfüllt schließlich auch den Raum, in dem sie sind. Ist das nicht Verschwendung? Ein ganzer Jahreslohn? Einfach mal so ausgegossen? Weniger wäre vielleicht mehr. Da kommt nämlich der Einspruch von einigen, die mit ihm zu Tisch lagen. Gastgeber, Jünger, Nachfolger, die mit Jesus unterwegs waren, die eigentlich dachten, Mensch, wir kennen doch Jesus. Wir wissen doch, was er eigentlich will, wie er denkt. Und sicherlich denkt er genauso. Das ist Verschwendung. Sie werden unwillig. Eigentlich, sie können es gar nicht ertragen, was da passiert. Ja, einfach mal eine Stange Geld verbraten. Ey, das hätte man auch aus dem Fenster schmeißen können oder gleich verbrennen. Was bleibt denn übrig? Jetzt riechen wir es noch. Aber in ein paar Stunden ist hier nichts mehr zu riechen. Gut, wenn wir vielleicht nah bei Jesus sind, kann man noch was vom Duft aufnehmen. Aber was bleibt? Ist doch Verschwendung. Hey, das Geld hätten wir so gut einsetzen können. Für unsere Aufgaben. Wir hätten es so gut einsetzen können. Wir hätten es den Armen geben können. Die dürfen wir doch nicht vergessen. Stimmt? Ja? Ist auch Pflicht, sich um arme Witwen und Waisen zu sorgen. Ey, mehr als ein Jahreseinkommen. Die Gedanken der Kritiker, sie waren bei den Armen. Die dürfen wir doch nicht vergessen. Wir sind verpflichtet, das Gesetz ermahnt uns, dass wir auf sie achten. Ein paar Tropfen und den Rest uns gegeben. Was hätten wir da tolle starten können? Müssen wir nur dran denken, an die Speisung der Tausenden, wo die Jünger gefragt haben, hey, sollen wir hier Essen kaufen für mehr als 200 Denare? Ja, also 200 würde reichen, um tausende Menschen satt machen. Und was hätte man dann mit der restlichen Summe hier machen können? Welches Projekt? Ey, wir hätten Israel gerockt damit. Das wäre gut gewesen. Und so fallen sie verbal über diese Frau her, machen sie fertig und hoffen sich dann noch dabei von Jesus Unterstützung. Aber was sagt Jesus? Ganz einfach, lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr so die Frau jetzt in diese Bedrängnis? Warum legt ihr jetzt so eine schwere Last auf sie? Er nimmt sie in Schutz und verteidigt sie. Und damit überrascht er die Kritiker. Denn Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat nichts Falsches gemacht. Es ist nicht vergeudet. Sie hat es mir getan. Es ist ein Zeichen ihrer Gottesliebe. Liebe rechnet nicht. Liebe verschwendet. Liebe fragt nicht nach dem Nutzen. Liebe will leben. Erinnert ihr euch noch, als ihr so richtig verknallt wart? Richtig verliebt? Ja. Ey, Liebe rechnet nicht. Nachts ins Auto gesprungen, hunderte von Kilometern quer durchs Land gefahren, um nur eine Stunde bei ihr zu sein. Andere sagen, Kosten nutzen, vergiss es. Ja. Aber um Liebe zu zeigen, ja, Zeit zu haben mit dem, den man liebt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das macht diese Frau. Sie hat ein gutes Werk an Jesus getan. Im Judentum kannte man verschiedene Kategorien, 3 Kategorien guter, gottgewollter Werke. Einmal in der Erfüllung der Pflichtgebote, der 613 der Tora. Aber dann gab es auch noch 2 Werke. Das eine war dieses Almosengeben, Werke der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit für andere und dann eben auch noch sogenannte Liebeswerke. Und diese Frau hier tat ein Liebeswerk. Und dieses Liebeswerk, was es da auch gibt im Judentum, eines stand sehr hoch im Rang, hatte eine besondere Stellung. Das war eine würdige Bestattung von Toten, die keine Angehörigen hinterließen. Und Jesus hat diese Salbung so eben dann erklärt. Sie hat mich gesalbt. Mich, der ich bald sterben werde. Und so setzt Jesus nicht so das Almosen geben und den Luxus gegenüber, sondern das Almosen geben und das Liebeswerk, was an ihn geschah. Liebe Nachfolge, es geht nicht darum, Geld zu verbraten oder Geld zu vernichten oder irgendwas Sinnloses zu machen, sondern es hatte sehr viel Sinn. Sie hat ihre Liebe mir gegenüber gezeigt. Sie hat mich gesalbt. Und so weist er schon darauf hin, auf das, was geschehen wird. Dass Jesus aus Liebe am Kreuz sterben wird. Wo viele vielleicht auch sagen, was, für den stirbst du? Das ist doch Verschwendung, der ist doch kein Pfiff wert. Und viele packen sich bis heute am Kopf und sagen, was da geschehen ist, was, aus Liebe? Ist doch sinnlos. Mich habt ihr alle Zeit, sagt Jesus. Gutes tut man nicht einfach nach einem Standprinzip, sondern in der Unterstellung unter Gottes Zeitplan. Ihr könnt anderen wohltun, sagt Jesus. Und man hat den Eindruck, er spitzt da hier noch mal ein bisschen was zu, weil nämlich zu seinen Kritikern da sagt, so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber diese Frau wollte mir einen Liebesdienst erweisen. Wenn diese Kritiker, die Jünger, die Nachfolger, dieses Geld zur Verfügung hätten, was würden sie tun? Würden sie es wirklich für die Armen einsetzen? Wenn wir an diesem Text weiterlesen, Vers 10, was passiert da? Judas steht auf und geht zu den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und sagt, hey, wenn ich euch Jesus ausliefere, was ist es euch wert? 30 Silberlinge. Judas. Du fandst es als Verschwendung? was da geschehen ist? Was diese Frau getan hat? Jesus sagt, die Frau hat getan, was sie konnte. Von der Menge her, von dem, was bleibt, kann man sagen, es war eigentlich wenig, es war gering. Von der Summe des Geldes war es viel. Denn der Duft, der so massiv er auch sich im ganzen Haus verteilte, bald wird er wieder verflogen sein. Aber was sie an Jesus getan hat und in Jesus getan hat, ist nicht verschwendet, ist nicht einfach nutzlos. Und so wechselt Jesus diese Blickrichtung. Eben wie Gott es beurteilt. Und darum geht es. Ihr seht es mit euren Augen als Verschwendung an und übt heftige Kritik. Aber sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. So sinnlos wie diese Handlung den Jüngern erschien, aber Jesus gab dieser Tat einen großen Sinn. Und Jesus gibt hier eine große Zukunftsperspektive. Er bringt sein Sterben mit der Zukunft zusammen. Wenn ich sterbe und begraben werde, wird das Evangelium, die gute Nachricht, die rettende Botschaft nicht begraben. Wann immer dann von meinem Tod und von meiner Auferstehung gesprochen wird, wird auch von dieser namenlosen Frau gesprochen, von dem, was sie an Jesus getan hat. Aus Liebe, aus Dankbarkeit, um Jesus zu ehren. Die Frage ist natürlich, was können wir von dieser Frau lernen? Ein Vorteil, finde ich, hatte diese Frau. Sie hat Jesus leibhaftig von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und da fällt es doch, würde ich sagen, an manchen Punkten leichter, jemanden seine Liebe zu bezeugen, zu geben. Ja, wenn jetzt Jesus hier wäre und sagen, super, ich möchte dir heute wirklich meine Liebe geben, zum Ausdruck bringen. Jesus, es gibt heute leckere Nudeln hier. Ja. Ich würde dich aber gerne zu mir nach Hause einladen, zum Essen. Ja. Die einfach gut tun, hab noch ein paar T-Bone Steaks daheim, könnte man auf den Grill schmeißen. Ja, mal schauen, irgend so Lamm könnte auch noch dabei sein. Ja, und der andere würde sagen, Jesus, du bist so oft unterwegs, du musst mit so vielen Menschen in Kontakt sein. Weißt du was, ich schenke dir ein Smartphone mit einer Flat, dass du gut in Verbindung bist. Und der andere sagt, von mir kriegst du eine Bahncard, ja, damit du immer gut unterwegs bist und hoffentlich ohne Verspätung ankommst. Ja, um Liebe zum Ausdruck zu bringen. Aber wir können auch ganz anders unsere Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Diese Frau bringt ihre ganze Wertschätzung und ihre ganze Liebe Jesus entgegen durch diese Salbung. Ich denke, wir können genauso gut Jesus ehren, indem wir ihn anbeten. Vielleicht sogar ein Lied für ihn singen, wo die anderen sagen, ey, das ist sinnlos, das ist nutzlos, wenn du singst. Ja, egal. Sing einfach, und wenn es noch so schief ist, wenn es für Jesus ist. Unsere Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, die ganze Wertschätzung. Und für mich beinhaltet das auch die Frage, wer ist denn Jesus für mich, wenn ich im Gespräch mit ihm bin? Was bringe ich denn ihm entgegen? Checkt mal eure Gespräche mit ihm. Sind es eher unsere Bedürfnisse, unsere Bitten, unsere Anliegen? Die dürfen wir natürlich ihm auch sagen. Aber welchen Stellenwert nimmt unsere Dankbarkeit ihm gegenüber ein? Welcher Stellenwert hat Gott zu ehren in unserem Leben? Unsere Liebe ihm zum Ausdruck zu bringen. Was ist mir Jesus wert? Was ist mir Jesus wert, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Stelle ich mich hin und sage, ich liebe Jesus, ich gehöre zu ihm? Welche Aktionen würdest du unternehmen, um Jesus deine Liebe überschwänglich zu zeigen? Für die Frau ist Jesus wirklich wichtiger als ihr Besitz. Sie tat es, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wie zeigst du deine Liebe zu Jesus? Wie erweist du deine Liebe ihm gegenüber? Und das, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass diese Frau ihren Blick auf Jesus lenkt und nicht auf die Menschen, die drumherum sind. Nicht auf den Hausbesitzer. Wie wird der reagieren, wenn ich reingehe? Oder die Jünger. Sie hat ihren Blick auf Jesus. Macht nicht ihre Tat von der Reaktion der Menschen abhängig, sondern sie will Jesus ehren. Hätte sie in unserer Zeit gelebt, vielleicht hätte sie beim Reingehen still gesungen oder gepfiffen, lass sie einfach reden, lass sie denken, was sie wollen. Ja, und wäre so zu Jesus gegangen. Sie lässt sich durch nichts abhalten. Unsere Liebe zu Jesus, wie sieht sie aus? Lieben wir Jesus, ehren wir ihn, ohne den Gedanken an eine Gegenleistung? Lieben wir ihn, weil Jesus es wert ist, geliebt zu werden? Was und wie viel bist du bereit, um Jesus deine Liebe zu zeigen? Amen.